Ich habe hier so ein bisschen als Intro ein Bild. Ich denke, das ist relativ bekannt, der Altar aus Isenheim. Was fällt hier zu unserem Thema auf? Kleines Puzzlebild. Man muss einfach mal die beiden den aufgeklappten Flügel anschauen. Das Passahlamm.
Das alte Lamm für den Alten Testament und der Christus für den Neuen.
Ja, ich habe jetzt gerade hier. Na. Okay, jetzt bin ich richtig drin. Nein, auf diesem Bild hat eigentlich dieses Lamm, ja, mit dem Kreuz, was hier mitten durchgeht, und der Kelch unten am Kreuz, eigentlich mit der ganzen Kreuzesgeschichte wenig zu tun, ist nicht original, aber Grünzweig hat das hier, Grünewald hat das schon interpretierend mit hineingenommen. Und so sehen wir schon die Zusammenhänge auch zwischen diesem Passamahl, das heißt ja, der Herr geht vorüber, und dem Kreuz. Und wir wollen jetzt einfach in drei kleinen Punkten mal anschauen. Na, das ist ja heute wieder richtig gut. Einmal die Situation, zum anderen die Rettung. Und da haben wir die Eigenschaft des Lammes, die Verordnung über das Lamm, das Blut des Lammes und das Blut Jesu Christi und die Anwendung dazu. Wir wollen erst einmal auf den Text ein wenig hören. Ich habe nur die zwei Worte rausgenommen, die einfach hier für uns erstmal als, wie soll ich sagen, Rahmen dienen. Und dann kommen wir im Laufe der Ausführungen auch genau darauf hin, ja, auf alle Einzelheiten, die dort im Text auch noch sind. 2. Mose 12, 1 bis 18 ist der gesamte Text. Und der erste Vers wäre jetzt: Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Wenn ich weiterlese, dann habe ich: Dieser Monat soll euch der erste Monat sein. Und dann kommen die Anweisungen. Und in Vers 23 heißt es dann: Wenn ich das Blut sehe, vor euch übergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Wir wollen erst einmal auf die Situation hier uns einlassen. Gerichtssituation ist das ja. Und die große Frage ist, wie kommt es zu diesem Gericht? Jetzt haben wir nochmal das, irgendwie ist das etwas notvoll hier. Welche Sünde, und Sünde ist immer dann gerichtsreif, wenn sie ausgereift ist. Wir haben hier in dieser Geschichte vier Punkte, die uns das verdeutlichen. Einmal heißt es, der Pharao bedrückte das Volk mit unerträglichem, ja, man kann sagen, Plagen. Es sind jetzt nicht die 10 Plagen, aber dann die Plagen. Ihr müsst noch mehr machen und jetzt müsst ihr das Material auch noch herschaffen. Ein zweites, sie verachteten das Wort Gottes. Gott hat ganz deutlich durch Mose dem Pharao ja zigfach, 10-mal letztendlich gesagt, lass mein Volk ziehen. Die ersten 4-mal sagt Pharao, nee, kommt doch nicht in Frage. Die nächsten Male heißt es dann, Gott verhärtete sein Herz. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges auch für uns. Wenn wir das Anrufen Gottes nicht befolgen, dann kommt irgendwann das Gericht. Dann zieht sich Gott zurück. Den Zeitpunkt wollen wir aber jetzt bei Menschen nicht festlegen. Wir sind nicht Richter und da können wir auch dankbar sein, ja. Wir haben das Wort zu sagen, mehr nicht. Dann, sie verstockten sich gegen Gottes Gerichte. Sie haben gesehen, was alles von Gott her da war. Die Schlangen, nicht? Da haben die Zauberer die Schlangen ja auch noch im Griff gehabt. Aber dann ging es weiter und all diese Plagen haben nicht dazu geführt, dass die Buße getan haben oder gesagt hätten, jawohl, wir wollen uns diesem Gott, der Mose hier letztendlich autorisiert, auch unterwerfen. Am Ende der Tage in der Offenbarung sehen wir das. Was steht da? Sie verkrochen sich in den Höhlen und wollten nicht Buße tun. Das ist Gericht. Ein viertes, sie verachteten die Knechte Gottes. Mose und Aaron wurden verlacht, verspottet und letztendlich zur Tür hinausgewiesen. Das ist die Situation, Grundlage für das Gericht. Und wenn wir jetzt schauen in unser Land hinein, ja, da graut es einem fast. Wenn wir das sehen, all diese Punkte sind auch bei uns gegenwärtig. Und Gott kann trotzdem, wie zu Zeiten Luthers, Gnade geben und eine ganze Nation umwenden. Die Situation war das jetzt. Das Passafest, und zwar jetzt die Rettung. Und jetzt kommen wir auf die einzelnen Punkte, die uns hier gegeben werden. Ja, jetzt beginnt, was zuerst, das ist ja bezeichnend, es beginnt eine neue Zeitrechnung. Jetzt sagt Gott nämlich, jetzt sollt ihr diesen ersten Monat, den ich euch hier anführe mit diesem Passafest, der soll euch der erste Monat sein. Merkt ihr was? Wenn jemand zum Glauben kommt, fängt eine neue Zeitrechnung an. Ja? Nicht, dass er dann sagt, ich bin nur noch, wenn er jetzt kurz vor dem Ende seines Lebens zum Glauben hört, ich bin mit einem Jahr gestorben. Nicht? Nein, das, so ist es nicht. Die normale Zeitrechnung läuft weiter. Aber wenn jemand zum Glauben kommt, dann fängt ein ganz Neues an. Und auch hier in diesem Bereich ist er dann erst einmal ein Baby und es fängt dieses Wachstum nach oben hin an. Jetzt die Eigenschaften dieses Lammes. Gott sagt jetzt, ihr nehmt bitte ein Lamm. Die Rettung. Die Verordnungen wollen wir uns erst einmal. Oh, jetzt habe ich aber völlig alles. Nicht der zweite Punkt, ja, sag mal, was ist mit der PowerPoint los hier? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich sonst bis aufs Exzess alles genau nochmal durchgeprüft. Wir nehmen erst einmal die Eigenschaften. Ich denke, die Folie kommt nachher noch, muss ich nochmal korrigieren. Das Lamm ist sanftmütig und einfältig. Es ist ein geduldiges Tier. Und so sehen wir auch hier schon den Übertrag, das Vorbild Jesu. Ja, wir haben einen, ja, was heißt es von Jesus? Da haben wir es. Und genau das bildet das Lamm auch ab. Das Lamm ist ein gehorsames Tier. Es reagiert nur auf die Stimme des Hirten. Und da, ja, es gibt auch Ungehorsam hier, dann, den er dann hinterher springen muss, aber ansonsten muss er diesen Tieren nicht hinterher springen. Sie hören auf den Namen, den sie dort bekommen. Und das Lamm ist ein nützliches Tier. Die Milch kann gebraucht werden, die Wolle wird benutzt, das Fleisch wird gegessen. Lammfleisch ist etwas Wunderbares, wer das hier so zum Kaufen bekommt. Also haben wir die Eigenschaften dieses Lammes alle auf Christus hin. Und jetzt die Verordnungen über das Lamm. Sie sollen ein Lamm nehmen und schlachten. Und dieses Lamm ist wieder ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus. Das Lamm wurde von der ganzen Gemeinde getötet. Das heißt, der Vater im Beisein der Familie hatte dieses Lamm zu schächten. Desgleichen sehen wir auch Jesus im Beisein vom ganzen Volk, ist er letztendlich dort auf Golgatha gestorben. Ein zweites, das Lamm steht anstatt der Erstgeburt Israels. Die Erstgeburt, muss man einfach wissen, ist immer ausgelöst worden, musste ausgelöst worden mit einem Lamm. und die Erstgeburt der Leviten. Ja, und jetzt ist Jesus auch für uns letztendlich der Auslöser, dass wir freikommen, dass wir nicht die Strafe bezahlen müssen. Ein drittes, das Lamm musste männlich sein, ist dort beschrieben. Also nicht irgendeines, sondern ein männliches. Und damit haben wir auch das Bild, Christus ist ein Mann. Der Erlöser ist eine männliche Person. Ein viertes, das Lamm musste geschlachtet werden. Und das durfte nicht am Leben bleiben. Und bei Jesus ist es genauso. Er durfte nicht am Leben bleiben. Wir denken nochmal an die Geschichte, ja, wo er nach Gethsemane mit seinen Jüngern im Garten den Soldaten gegenübersteht. Nicht? Und der Petrus meint, oh, jetzt müssen wir also richtig helfen. Nein, hier sagt Jesus ganz deutlich, es muss geschehen. Ja, er hätte auch Legionen von Engel kommen lassen können, die ihn da raushauen. Nein, aber er musste diesen Weg gehen. Deswegen hat er auch das für sich so angenommen. Ein fünftes, das Lamm muss von der Herde genommen sein. Nicht irgendwoher. Jesus war von der Herde von den Juden genommen. Das ist hier das Bild, ja, das auf Jesus hin dann übertragen werden kann. Ein sechster Punkt. Das Lamm durfte keine Fehler haben. Man nimmt ja gerne, wenn man irgendwas wegschenkt, irgendwas Minderwertiges. Ja, da ist schon eine Macke dran und so weiter. Nein, hier war das Beste für Gott gerade gut genug. Und dieses Lamm durfte keinerlei Macken oder sonst irgendwas haben. Und so sehen wir es auch bei unserem Herrn Jesus. Es ist ganz genauso. Was sagen die Pharisäer oder die Jünger? Oder er selber? Wer kann mich einer Sünde letztendlich überführen? Selbst der Verräter mit am Kreuz sagt, der hat nichts Übles getan. Aber wir. Nicht wir denken an die Rechtsanwältin, die tat, was sie konnte. Sie sagt, lass du die Finger weg, Pilatus, Pontius. Lass dich, mit diesem Gerechten habt doch nichts zu tun. Also wir sehen auch hier diese Übertragung. Das Lamm, es durfte höchstens ein Jahr alt sein. Das ist das Bild für die Fülle der Kraft und der Blüte letztendlich von Christus. Ein achter Punkt. Das Lamm musste 4 Tage vor der Schächtung bereitgehalten werden. Das bedeutet auf Christus hin, oder wir nehmen erstmal das Bild noch einmal. Warum 4 Tage vorher? Nun, es hätte ja irgendetwas passieren können. Er hätte vielleicht kein Lamm finden können oder sonst irgendwas. Und so hätte er immer noch Zeit gehabt, in dieser kurzen Zeit nach einem Lamm Ausschau zu halten. Es geht um den Familienvater. Und wie ist es bei Christus? 4 Tage vorher wurde er letztendlich bereitgehalten durch den Sonntag, den Palmsonntag. Da haben wir auch die 4 Tage noch einmal bis zum Kreuz dann. Dann haben wir, das Lamm laut Anordnung musste am Abend geschlachtet werden. Abend heißt hier 3 Uhr nachmittags. Und genau zu dem Zeitpunkt ist auch an diesem Karfreitag dieses Opfer im Tempel passiert und gleichzeitig Christus am Kreuz gestorben, am Abend. Wir haben eine andere Zeitrechnung, ja, das ist die 9. Stunde dann. Ein 10. Punkt, dem Lamm musste die Haut abgezogen werden. Ja, das Lamm war nackt. Und was sehen wir? Die Knechte des Hohen Priesters und nachher auch die anderen haben ihm die Kleider abgenommen zur Geißelung. Und wahrscheinlich ist er auch nackt am Kreuz gehangen. Wir haben immer auch die Verhüllung und das ist, denke ich, auch gut so. Ein 11. Punkt noch einmal, dem Lamm durfte kein Bein gebrochen werden. Das sind alles Anordnungen, die wir in 2. Mose 12 finden. Kein Bein gebrochen werden, es musste also unversehrt dort gebraten werden, kommt ja noch drauf, wie es zubereitet wird. Und auch hier sehen wir bei Jesus, kein Bein durfte ihm gebrochen werden. Nicht, wie sie dann gesagt haben, wir wollen ihn runternehmen zum Bestatten. Da haben sie den anderen ja eben, dass sie nicht am Sabbat noch dort hängen, erst einmal die Beine zu schlagen, dass sie dann schnell sterben. Und bei Jesus haben sie gesehen, holla, der ist ja schon gestorben, das brauchen wir gar nicht mehr tun. Und Pilatus verwundert sich, auch hier kein Bein gebrochen. Dann kommen wir auf den 2. Punkt, das Blut des Lammes. Das erste war ja, dass der Vater die Türpfosten an der Seite und oben mit Blut beschmieren, ist schlecht gesagt, also einfach mit Blut streichen sollte. Und da hat er einen Isopzweig genommen, da komme ich gleich noch drauf. Was bedeutet das? Wieso nicht auch die Fußschwelle? Wenn man da drüber geht, dann ist man doch rundum versichert. Nein, das Blut darf nicht mit Füßen getreten werden. Und wir haben hier diese drei, rechts und links und oben haben wir letztendlich das Kreuz abgebildet. Und das steckt dort tief in der Erde, dort ist kein Blut. Die Türpfosten sind also auch hier wieder ein Bild für das Kreuz Jesu. Und auch bei uns ist es so, unsere Herzen sind letztendlich die Tür, ja, wo wir Jesus hineinlassen. Und wenn auch diese Herzen mit diesem Blut Jesu bestrichen sind, dann ist unser Herz auch rein. Das ist nochmal ein weiterer Vergleichspunkt. Das Büschel, das wir hier haben, das Büschel Isop, ist also hier, das ist ein niederwertiges Holz. Und so sehen wir also, dass das Blut eigentlich für uns, dass das Hochwertige mit dem Niederwertigen verbunden wird. Genau das ist das Bild auch. Das Blut Jesu verbindet sich mit uns Niederwertigen. Ja, also wir merken diese verschiedenen Bilder, die in diesen einzelnen Dingen dort mit drin sind. Ich habe hier nochmal ein Bild dazwischen. Hier sehen wir von Charles Foster, ja, wie der Würgeengel letztendlich an dem Haus vorbeigeht. Und wir sehen dort auf der rechten Seite dann die Familie, die das Federmahl hält, da möchte ich heute gar nicht drauf eingehen, ja, und der Engel dann auch vorbeigeht. Jetzt die Rettung, das Blut Jesu Christi. Das Blut des Passahlammes ist ja letztendlich nichts anderes als die Vorschattung dessen, was wir an Blut Jesu haben. Christi, Blut und Gerechtigkeit, wir kennen dieses Lied auch, ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden Brot. Dieses Blut ist das einzige Zeichen im Himmel und auf Erden, das Gott selbst zur Rettung eingesetzt hat. Und wir sehen die Rettung jetzt Israels vor dem Würgeengel und auch für uns nachher vor dem ewigen Tod, die Rettung Jesu vor dem großen Gericht. Deswegen kann Jesus auch sagen, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und daraus erschließt sich für uns die sogenannte Heilsgewissheit. dass ich des Heiles gewiss bin. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist nicht Voraussetzung, dass ich letztendlich in den Himmel komme. Aber es schenkt Gott nicht, auch Römer 8, dass wir Gottes Kinder sind. Und jeder weiß, jedenfalls meine Söhne, 4 Stück, wissen, aha, das ist der Papa. Und genau so ist es auch bei uns, wenn wir wiedergeboren sind, wissen wir, ich gehöre meinem Heiland und habe dann auch Anrecht zu diesem Erbe, 1. Petrus 1, ja, zu diesem unvergleichlichen Erbe, unverwelklichen, ja, Erbe, was dort aufbewahrt ist für uns. Und das gibt uns eigentlich die Gewissheit ins Herz. Ich gehöre jetzt in eine andere Welt. Ich gehöre jetzt durch Jesus in eine neue Welt. Ich gehöre durch Jesus in die eigentliche Welt, die von Anfang an Adam und Eva verspielt haben und die durch Christus uns jetzt wieder durch das Blut dieses Lammes eröffnet wird. Und genau das ist das, auch das Bild. Israel wird freigelassen und jetzt kommt natürlich noch dieser ganze Marsch durch die Wüste. Ja, hätte alles gar nicht sein müssen, wenn sie dort letztendlich diesen 10 Kundschaftern nicht ihr Ohr gegeben hätten, sondern den 2, die gesagt haben, trotzdem können wir in das Land hinein. Wir sehen es, ich will nur einige Textstellen dazu nochmal sagen. Wenn ich das Blut sehe und vorübergehe, Matthäus 26, 28, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, welches vergossen wird für viele, für die große Menge der Nachkommen Adams. Apostelgeschichte 20, 28. Gott hat seine Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben. Römer 3. Welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl, da kommen wir ja noch dazu, durch den Glauben, wodurch? In seinem Blut. Römer 5. So werden wir je viel mehr durch ihn behalten werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Kolosser 1. Er hat Frieden gemacht durch das Blut an seinem Kreuz durch sich selber. Ja, wir haben, ich könnte noch weitere, ich denke, es reicht einfach, um uns zu verdeutlichen, das ist heute nicht mehr Gegenstand von Predigten. Leider so. Ja, und es ist einfach so, das Blut Jesu reinigt vor allen Dingen von aller Sünde. Egal welche Sünde es ist. Wir hätten sonst nie ein bereinigtes und gutes Gewissen, auch über unsere Vergangenheit. Das Wunderbare ist, dass Gott selber den Ausweg schafft. Und wir merken jetzt den ganz großen Unterschied zwischen dem Gerechtigkeitswuhlen aller Religionen. Es ist immer der Weg von unten nach oben. Die Treppe ist irgendwann im Niemandsland zu Ende und fällt wieder runter. Und hier kommt Gott runter und tut selber durch sein Blut vor sich selber Gerechtigkeit und Heiligkeit wirken. Und deswegen ist es einfach nötig, nur diesen Rollentausch, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther 5, 21, der von keiner Sünde wusste, ist für mich zur Sünde gemacht, damit ich durch ihn die Gerechtigkeit bekomme, die letztendlich vor Gott gilt. Das ist das Blut Jesu. Einige Punkte hier dazu noch. Christi Blut war wahrhaft Menschenblut. Ja, es reicht nicht aus. Das Blut des Lammes ist eine Vorschattung und deswegen immer nur vorläufig. Die Kirchenväter sprechen von Schattenwerk. Steht auch in Kolosser 2, das Schattenwerk. Und deswegen haben wir das Eigentliche dann nachher durch Christus für uns verfügbar. Und es muss Menschenblut sein. Der Mensch muss für dieses Zerwürfnis zwischen Gott und den Menschen bezahlen. Und das Zahlgeld, das Lösegeld ist das Blut Jesu. Aha, bitte nachher wieder einschalten. Ja, okay. Es musste ein reines und unbeflecktes Blut sein. Man hätte ja sagen können, ja, Martin?
Es war ja eigentlich nicht nur das Blut. Ne?
Ja.
Also Jesus ist ja nicht wie das Lamm einfach nur die Kehle durchgeschnitten worden, sondern er ist ja auf eine brutal grausame Art und Weise letztendlich gestorben.
Natürlich. Aber wir beschränken uns jetzt einmal auf, das alles ist Passionsgeschehen, auf das Eigentliche, was wir mit dem Blut letztendlich hier auch vom Passa abgebildet haben. Deswegen, die anderen Sachen wollen wir da jetzt noch mal ein bisschen außen vor lassen. Aber du hast natürlich völlig recht, dass das letztendlich auch mit einbezogen werden muss, auch in diesem Punkt. Es ist ein reines und unbeflecktes Blut. Und deswegen auch diese zwei Naturenlehre. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Ja, wer so diesen Streit in den ersten 2-3 Jahrhunderten sieht, wie viel Prozent ist er denn jetzt? Ist er 50% Gott und 50% Mensch? Und da haben sie ja riesige Konzilien abgehalten. Nein, dann haben sie gesagt, ganz Mensch und ganz Gott. Und weil er ganz Mensch war, aber hätten wir irgendjemanden nehmen können? Nein, weil er ohne Sünde war. Deswegen auch die Jungfrauengeburt, gezeugt vom Heiligen Geist. Unbefleckt und eine reines, inwendige Reinheit, die hier von Gott letztendlich verlangt war. Ein dritter Punkt, Christi Blut war ein göttliches Blut. Ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen, die Zwei-Naturen-Lehre. Es musste letztendlich Gott im Menschen sein, um dieses Opfer hier letztendlich ganz rein und vor Gott angenehm zu machen. Ein vierter Punkt, Christi Blut, ein unvergängliches Blut. Das ist auch wichtig, weil alles auf dieser Welt letztendlich vergänglich ist. Alles ist dem Tod unterworfen. Alles ist letztendlich einem Ende, einem Ziel entgegensteuernd. Und hier haben wir ein unvergängliches Blut, das in alle Ewigkeit dort gerühmt und zum Tragen kommt. Ein fünfter Punkt, Christi Blut trägt die ganzen Sünden der Welt. Wenn das nicht wäre, ihr Lieben, wir wüssten gar nicht, wo wir mit unserer Sünde hin sollten. Und dieses Blut trägt alles. Jetzt nicht so im Gießkannenprinzip, ja, sondern der diese Sünde loswerden will, der sie dort am Kreuz ablegt, der kriegt völlige Vergebung und völligen Frieden auch darüber. Auch wenn er manchmal vielleicht über dem, was er sich geleistet hat, todtraurig ist. Paulus sagt das ja auch, nicht an Timotheus. Ich war der größte Sünder überhaupt. Und das schmerzt ihn im Herzen. Aber Gott hat Gnade gegeben und nur durch das Blut des Lammes. Christi Blut trägt den ganzen Zorn Gottes. Das ist heute auch etwas sehr Anrüchiges. Ja, jeder, der ohne Jesus lebt, ist im natürlichen Zustand, nicht weil er was Dummes getan hat, sondern weil er als Mensch unter dem Zorn Gottes steht. Die Seinsünde, die uns seit Adam anklebt, können wir nicht abwaschen, abspülen oder sonst irgendwas psychisch therapieren. Das geht nicht. Nur das Blut Jesu ist hier, der den Zorn Gottes und wie so ein Blitzableiter, könnte man sagen, ist dort der gesamte Zorn auf Golgatha letztendlich befriedigt worden. Und Christi Blut ist ein redendes Blut. Ja, das ist, man hat im Hebräerbrief ja nicht Abels Blut redet heute noch. Was ruft das Blut von Abel? Rache. Rache. Ja, das ist doch unsere natürliche Emotion. Wie du mir, so ich dir noch viel doller. Und jetzt ruft dieses Blut Jesu nicht Rache, sondern vergib. Vater, vergib. Das ist eine ganz andere Tonart. Das Moll wird auf einmal in ein Dur umgeleitet. Das ist das redende, versöhnende, nicht um Rache, sondern um Erbarmen rufende Blut, was Christus uns letztendlich erworben hat. Jetzt haben wir die Anwendung noch einmal. Und zwar, das Lamm musste gebraten und ganz gegessen werden. Durfte also nichts übrig bleiben. Es durfte nicht gekocht werden, sondern musste an einem hölzernen Spieß, jetzt kann man sich auch ausdenken, in welcher Form dieser Spieß letztendlich angebracht war, in Kreuzesform dort gebraten werden. Auf dem Feuer. Christus durfte nicht auf irgendeine Weise umgebracht werden. Deswegen geht er auch bei dem Gadarener, und wo sie ihn immer wieder auch in die Zange nehmen wollten, durch die Menge durch, und sie konnten ihm nichts anhaben. Weil er aufbewahrt wurde nur für das Kreuz. Und wenn der Heilige Geist Jesus für das Kreuz aufbewahrt, so sagt das der Kurt Martin, dann wird der Heilige Geist uns keine Höhenwege führen. Er wird uns auch Wege führen, die dem Kreuz, und Kreuz heißt immer Bitterkeit, ähnlich ist. Ja, wenn man so dann in manchen Kreisen immer so dieses Halleluja-Gerufe und so weiter nicht, und man wähnt sich schon vor dem Thron Gottes, dann sage ich, Konrad Eisner sagt das so, hier singen wir das Kyrie Eleison. Und dann im Himmel singen wir mal das Halleluja. Also nicht, dass wir hier nicht auch Loblieder singen sollten, das ist völlig klar. Aber der Tenor ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssten, alles immer nur eitel Freude. Das Lamm musste in der Hitze des Feuers gebraten werden. Feuer und Not und Kreuz bringt immer Hitze mit sich. Und das war auch hier. Dort vergeht letztendlich unser Wesen, unser natürliches Wesen, verbrennt in der Hitze. Und wir merken auch hier die praktische Anwendung, die uns hier gegeben ist. Das Lamm musste gegessen werden. Und jetzt erinnern wir uns an das Abendmahl, nicht? Dies ist mein Leib, zu meinem Gedächtnis esst. Ja, genau dieses Bild ist auch hier beim Passahlamm doch zu sehen. Sie haben es gegessen. Und nicht Jesus sagt, dass wer mein Fleisch nicht isst, da haben sie natürlich an Kannibalen gedacht, aber er hat es ganz anders gemeint. Nicht? Und so ist das, ich bin das Brot des Lebens. Alle diese Worte können wir hiermit einsetzen. Es muss gegessen werden. Warum gegessen? Weil es dann Teil von uns wird. Wir nehmen es auf und es wird Teil von uns und verändert uns. Und es dient uns letztendlich zur Nahrung. Das Lamm durfte nicht roh gegessen werden. Einfach Christus teilhaftig werden kann man nicht mit einem rohen und ungebrochenen Herzen. Das geht leider nicht. Wer Jesus aufnimmt, der wird in seinem Herzen ja die ganzen Abgründe entdecken, die es dort gibt. Das Lamm musste mit ungesäuerten Broten und bitteren Kräutern gegessen werden. Der Sauerteig ist immer Fäulnis und Verderbnis. Bittere Kräuter tun uns an das erinnern, an die Bitterkeit des Lebens, an die Bitterkeit dessen, was überhaupt auf der Erde uns widerfährt. Das Lamm musste ganz gegessen werden. Es durfte da nichts übrig bleiben. Ganz essen heißt eigentlich zuerst geistlich durch den Glauben aufnehmen. Alles, was uns Christus letztendlich gibt, durch das Wort. Es geschieht vornehmlich auch durch das Wort, durch das Sakrament der Taufe und des Abendmahles. Hier haben wir das geistliche Essen, ich sehe das Wort Gottes eigentlich immer mit hinzunehmend zu diesem Ganzen. Ein siebter Punkt, das Lamm war das Einzige, was an dem Abend gegessen werden durfte. Christus ist die einzige Hoffnung. Hofft vollkommen auf seine Gnade. Zieht ihm nichts anderes vor. Deswegen durfte das nur vollkommen oder ganz gegessen werden. Das Lamm musste eilend gegessen werden. Ein achter Punkt. Niemand sollte aufschieben, in die Gemeinschaft mit Christus hineinzukommen und die Früchte letztendlich dieses Todes teilhaftig zu werden. Man sollte es nicht aufsparen. Es gibt ja manche, die sagen, oh, ich habe noch Zeit, mich zu bekehren, nicht? Oder es wird schon irgendwann nochmal sein, jetzt möchte ich das Leben genießen. Nein, wenn wir gerufen sind, dann ist es an uns zu sagen, jetzt aber Marsch, versäume das nicht, es könnte sein, dass es dann nicht mehr geht. Ich habe manche im Blick, auch wenn es dann gegen das Ende geht, wo man dann den Eindruck gehabt hat, Mensch, man hat so viel geredet und die andere Seite hat sich einfach gesperrt. Aber es liegt nicht an uns, jetzt den Stempel draufzusetzen und zu sagen, na ja klar, verloren, ewig. Ja, wir wissen nicht, was der Herr mit ihm noch in der Todesstrecke, die er zu durchlaufen hat, geredet hat. Ein neuntes, das Lamm, durfte von keinem Unreinen oder Unbeschnittenen gegessen werden. Das zeigt an, dass ja, Christus nur für die ist, die ihn auch wirklich aufnehmen wollen. Wir kennen ja dieses Gleichnis, ja, wo dann Christus sagt, in dem Gleichnis, ja, wie bist denn du hier reingekommen? Nicht, dass seine Kleider eigentlich nicht hat wechseln lassen wollen. Genau das ist auch hier gemeint. Ja, kein Unreiner oder Unbeschnittener. Es ist nur für die, die wirklich auf dem Wege, auf dem Lebenswege mit dem Lamm sind. Das Lamm musste reisefertig gegessen werden. Und wir sehen, Lenden umgürtet, Schuhe an den Füßen, Stäbe in der Hand zum Wegeilen. Und so sollen auch wir bedenken, dass wir nur Gästlinge, Fremdlinge und Gäste hier auf dieser Erde sind. Ja, es geht einer ewigen Heimat hinzu und wir können nichts mitnehmen außer unserer Sünde, die klebt uns an. Da werden wir nicht frei davon, wenn wir es nicht durch das Blut Jesu bereinigt haben. Aber ansonsten sind wir hier Gäste und Fremdlinge. Und das Lamm musste lobend gegessen werden. Sie haben Lobgesänge gesungen und genauso ist das. Auch wir sollen mit fröhlichem Mut, auch das Abendmahl wird ja mit einem Lobgesang, mit Lob dann vorher und nachher ja, versehen. Es ist ein köstliches Ding, dem Herrn Lob zu sagen und zu danken und sich darauf zu freuen, ja, auf das Ewige. Auch wenn wir hier jetzt noch eine Weile campieren müssen, sage ich es mal so, aber dass wir uns freuen auf die ewige Heimat.
Thomas, keiner hat so viele Festtage wie in
Israel. Ja, genau. Das auch, ja.
Ja.
Jetzt habe ich einfach nochmal ein Bild von einem solchen Lämmlein, das uns das so ein bisschen vor Augen führt. Ja, dieses Lämmlein musste sein Leben geben, dass Israel und Christus nachher als das Hintergrundbild, dass wir frei wegkommen und nicht im ewigen Tod letztendlich verbleiben müssen. Ja, soweit.